Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. An den Mikrofonen sitzt Nils, das bin ich, und mein guter Kollege und Grundschulfreund Franz. Hallo Franz.
Hallo Nils, danke, dass ich bei dir sein darf.
Und ich bin sehr froh, dass du bei mir bist, denn heute haben wir ein Thema, wo ich glaube, du sehr viel Wissen mitteilen kannst. Franz ist ja studierter Agrarwissenschaftler und heute geht es um das Thema Erosion. Was genau dahinter steckt, warum wir es eigentlich gar nicht haben wollen und wie wir uns davor schützen können, beziehungsweise wie wir bestehende Erosion ausnutzen können. Darüber wollen wir gleich mehr erfahren und da werden wir bestimmt auch einige Schätzchen aus deinem Studium erfahren, nicht wahr, Franz?
Ja, ich würde jetzt gar nicht so theoretisch aufziehen, also wir wollen hier schon ein bisschen in die Praxis einsteigen und erklären, warum Erosion ein großes Problem für den Garten sein kann und das auch in den nächsten Jahren eher mehr als weniger wird. Und ich denke, da können wir ein paar ganz spannende Tipps euch mitgeben, wie ihr dafür sorgen könnt, dass in eurem Garten mehr Nährstoffe zur Verfügung stehen und auch der Boden fruchtbarer ist, als wenn ihr diese Tipps eben nicht umsetzt.
Ganz genau. Doch bevor wir einsteigen, gibt es etwas Neues? Was ist in der letzten Woche passiert, Franz?
Boah, was Neues habe ich eigentlich nicht. Hast du was?
Ja, die Wachstumssaison hat begonnen. Die vorgezogenen Früchte sprießen langsam. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch gerade dabei seid, schon euer Gemüse für das Jahr vorzuplanen. Und man muss sich jetzt Gedanken machen, wie man sie später auspflanzt. Deswegen würde ich einmal anraten, wenn ihr euch darüber noch keine Gedanken gemacht habt, wie ihr euer Gemüse auspflanzen wollt, könnt ihr mal gerne die Mischkulturfolge reinhören. Denn verschiedene Pflanzen kann man miteinander besser kombinieren, damit sie besser wachsen und natürlich dann auch platzeffizienter wachsen. Aber da wir darüber ja schon eingehend in der Folge geredet haben, würde ich es dabei belassen und einfach in das Thema einsteigen.
Ich habe vorher noch was. Und zwar habe ich gesehen, du kennst ja Mein schöner Garten, oder? Das ist so ein.
Ja.
Früher kannte ich es, meine Oma hat diese Zeitschrift immer gelesen. Sehr gerne im Garten gearbeitet. Dann gab es eine sehr große Gartenzeitschrift, Mein schöner Garten. Kennt ihr bestimmt alle. Die haben auch einen Podcast. Und das, ich habe mich jetzt da nicht so reingefuchst, aber für mich war das immer so dieses, okay, wir haben einen sehr gerade geschnittenen Rasen, haben ein paar Stauden und so sieht unser Garten aus. Kann natürlich sein, dass da auch ein bisschen Transformation hoffentlich hin zum naturnahen Gärtnern ist, aber für ich assoziiere das immer so ein bisschen. Und die haben auch einen Garten natürlich auch und auch einen Podcast, genau wie wir. Und, was ich mir gar nicht hätte träumen lassen können, wo ihr einen großen Teil dran habt, langsam holen wir auf, was die Bewertung angeht. Das ist ja so die Benchmark, die man bei Spotify sieht, wie viele Bewertungen hat der Podcast. Und da habe ich, meine letzte Schätzung war, dass wir nur noch 30 hinterher sind. Also, wir wollen ja die Fahne fürs naturnahe Gärtnern, Permakultur hochhalten. Und wenn wir es da schaffen, den Podcast irgendwann mit den Bewertungen zu überholen, das wäre doch ein Träumchen. Die bessere Durchschnittsbewertung haben wir schon. Da bin ich sehr stolz drauf. Wenn wir jetzt noch mehr haben, also der kleine Aufruf von euch, bewertet gerne unseren Podcast bei Spotify und bei iTunes natürlich auch. Das würde uns da sehr helfen, um uns einen kleinen Kindheitstraum zu erfüllen. So, was uns auch helfen kann oder auch schädlich für uns sein kann, ist das Thema Erosion. Wir haben jetzt schon viel drum rumgeredet. Ich habe schon erzählt, es hat auch ein bisschen mit Nährstoffverlust und so zu tun. Nils, magst du uns einmal kurz vielleicht in einfachen Worten erklären, was Erosion überhaupt bedeutet und warum es vielleicht auch interessant für Menschen ist, die einfach einen Garten haben?
Okay, ich versuche es erstmal in etwas komplexeren Worten zu definieren und dann in einfachen. Die Definition, die ich gefunden habe, es gibt Erosion in verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel auch in der Medizin, aber wir fokussieren uns auf die Geologie. Das ist ein zerstörerischer Prozess, bei dem die Oberfläche von etwas, also zum Beispiel der Boden oder Steine, langsam und stetig durch ein Medium, Wasser, Eis oder Luft oder sowas, abgetragen wird. Also, wir haben eine Oberfläche, die durch Wasser, Luft oder Ähnliches abgetragen wird.
Muss ich auch schon sagen, das ist ja schon sehr theoretisch und auch in meinen Augen für den Boden vielleicht sogar falsch, weil das klingt jetzt, als wäre es so ein langsamer, stetiger Prozess. Das kann auch sehr schnell und sehr plötzlich gehen. Und du hast jetzt gesagt, Wind, Wasser und anderes, eigentlich sind es nur Wind und Wasser, oder?
Ja gut, Eis könnte man jetzt noch mit dazu nehmen.
Würde ich jetzt als Wasser.
Eis ist genau, als Wasser. Oder man könnte Sand mit dazu nehmen, aber das ist dann meistens auch wieder in Verbindung mit Wind oder Wasser.
Genau, also wenn man es einfach nimmt, wir haben eine Abtragung des Oberbodens. Also Oberboden ist das, was die obersten 20 bis 30 Zentimeter, was auch wirklich fruchtbar ist. Also wenn man überlegt, man hat nur diese dünne Schicht, mit der wir die ganze Welt ernähren. Und die wird abgetragen durch Wind oder Wasser. Das ist Erosion und das führt dann eben dazu, dass der Boden schlechter wird, auch dass er weniger massiv ist, also dass wir einfach weniger Oberboden haben. Und da möchte ich mit was einsteigen und zwar habe ich eine Frage an dich. Was schätzt du denn, wir reden die ganze Zeit über Oberboden, wir haben auch schon über Humus geredet in einer Folge und wie wichtig der ist. Was schätzt du denn, wie lange dauert es, einen Zentimeter Boden natürlich aufzubauen? Also humosen Oberboden.
Ein Zentimeter?
Ja.
Mindestens 15 Jahre?
100 Jahre im Schnitt. Und es kann aber innerhalb von einem Tag durch einen Starkregen zum Beispiel weggewaschen werden. Also wir sehen schon, wenn wir hier die Erosion, das ist ja Erosion, ne? Es wird durch Wasser weggewaschen. Wenn wir hier die Erosion in unserem Garten nicht vorbeugen, kann es sein, dass wir hier die Arbeit von bis zu 100 Jahren, natürlich können wir als Mensch da ein bisschen nachhelfen, dass es schneller geht, aber doch sehr viel Arbeit sehr schnell zunichte machen.
Ja, ist ganz schön erschreckend, ne? Gerade bei Starkregenereignissen. Oder bei Überschwemmungen sieht man das ja auch. Das Wasser, das bei Überschwemmungen durch die Gegend fließt, das ist ja immer braun, so eine richtige braune Suppe. Und das ist braun, weil da ganz viele kleine Schwebstoffe drin rumschwimmen. Und die werden natürlich weggetragen. Und wenn das Wasser dann weg ist, dann sieht man auch überall ist eine dicke Schlammschicht. Und dieser Schlamm kam ja irgendwo her. Das heißt, der ist irgendwo weg erodiert worden. Und das sind schon erstaunliche Mengen.
Genau, vielleicht mal um dem Ganzen so ein bisschen Struktur zu geben. Als erstes würde ich so ein bisschen allgemein, haben wir jetzt schon angefangen, allgemein die Erosion erklären. Was ist das? Und jetzt auch immer mehr auf das Thema Garten und Gemüseanbau oder andere Pflanzen eingehen. Dann könnte man so ein bisschen näher beleuchten, warum ist es denn so schädlich, in Anführungszeichen schädlich oder nachteilig für mich und meine Pflanzen. Dann gehen wir haben ja schon gesagt, Wind und Wasser sind die Treiber der Erosion. Könnten wir auf die oder gehen wir auf diese beiden Punkte ein? Wie funktionieren die? Was können wir machen, um dem entgegenzuwirken? Und als letztes habe ich dann noch so, weil es gibt so ein paar Punkte, die Erosion begünstigen im Garten und was man jetzt ganz konkret im Garten machen kann, um eben diese Erosion zu verhindern. Hast du noch einen Punkt, den du dazu beitragen möchtest weiter?
Ja, ich hätte ganz am Anfang, bevor wir in die Gartenerosion einsteigen, hätte ich noch ein paar verschiedene Erosionen erklärt. Können wir aber auch nachhängen.
Ist vielleicht nicht so
für die Hartgesottenen.
Genau, für die Hartgesottenen, die da noch dran sind, die können sich das auch noch anhören. Genau, ich würde jetzt erstmal noch so ein paar allgemeine Dinge über Erosion. Ich muss sagen, in meinem Studium, du hast es schon angesprochen, ist Erosion ein super wichtiges Thema, weil es in der Landwirtschaft eben auch ein sehr großes ist, denn Erosion als Problem ist sehr menschengemacht. Also in der freien Natur, in Anführungszeichen, gibt es natürlich auch Erosion, aber da ist sie nicht so ein großes Problem, weil es eben viele Punkte gibt, die sie verhindern. Und um das zu verstehen, könnten wir ja vielleicht mal darauf eingehen, welche Punkte denn so eine Erosion begünstigen. Weil wenn man überlegt, okay, in der Natur sehe ich jetzt nicht so oft, dass irgendwo der ganze Boden weggeschwemmt wird oder weggeweht wird. In Deutschland sowieso ein bisschen das wenigere Problem außerhalb der Landwirtschaft, aber kennst du denn einen Faktor, der eine Art der Erosion begünstigt?
Wir haben ja gesagt, Erosion wird durch Wind oder Wasser ausgelöst, eben Wasser, wenn es stark regnet.
Genau, andersrum, oder wir bleiben erstmal beim Thema Wasser, durch Wasser ausgelöste Erosionen. Da ist es natürlich auch so, dass wenn mein Boden nicht bedeckt ist, dass dann eben diese einzelnen, man kann es sich ja sehr, wie sehr, Boden besteht ja aus sehr vielen kleinen Teilchen, die können ja dann viel einfacher weggeschwemmt werden, weil das Wasser eben von nichts durch nichts gehindert wird. Und das ist eben auch das Problem, weshalb, was das begünstigt, was ich eben gesagt habe, ist das Ganze sehr menschengemacht, weil wenn wir uns so ein Feld oder einen Garten vorstellen, haben wir ja oft freie Flächen, was wir in der Natur weniger sehen, was wir auch immer predigen, mulchen zum Beispiel, also Boden nie frei liegen lassen, das begünstigt die Erosion sehr. Und ich habe hier auch mal eine Zahl rausgesucht, die habe ich natürlich nicht im Kopf, die habe ich mir rausgesucht. Und zwar werden in Deutschland jährlich ungefähr 25 Millionen Tonnen Oberboden durch Wassererosion abgetragen. 25 Millionen Tonnen. Was schätzt du, wie viel, also das ist alles komplett gesehen, wie viel davon sind auf Ackerflächen?
80%.
Ja, es sind, es sind 88% sogar. Ich muss jetzt umrechnen, es sind 22 Millionen Tonnen von diesen 25 Millionen sind auf Ackerflächen und nochmal 1,4 Millionen auf Weinbauflächen, also Flächen, die der Mensch geschaffen hat. Wir sehen schon, wenn wir also selber, es muss ja gar nicht Landwirtschaft sein, es kann ja auch im Garten sein, konventionell oder auch naturnah Gemüse zum Beispiel anbauen, dann müssen wir uns auf jeden Fall mit dem Thema Erosion beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja also das große Stichwort schon angesprochen, unbedeckte Böden. Ne? Also gerade in der Landwirtschaft sieht man das ja immer noch recht häufig, dass gerade nach der Ernte die Äcker wochenlang, monatelang teilweise frei bleiben, Und das ist natürlich begünstigt das Ganze natürlich, weil dann gibt es keinen Schutz für die Erde. Das heißt, sobald ein Regentropfen hinabfällt, dann hat er die Möglichkeit, eben Sedimente aufzunehmen und auch fortzutragen. Und das kann man auch manchmal sehen. Da gibt es nämlich so Rinnen, die sich bilden. Ne? Also da, wo das Wasser praktisch herfließt. Und dann sieht man auch ganz genau, wenn man weiß, wie es aussieht, dann fällt es einem immer wieder auf, wo sich dann schon in diesen Rinnen die Sedimente, die herangespült wurden, wieder ablagern. Praktisch wie so ein kleines Flusstal.
Genau. Das ist vor allen Dingen an Hanglagen sieht man das sehr gut. Diese Rinnen, da muss es ja wirklich schon schnell für fließen. Das Ganze kann natürlich auch ein sehr schleichender Prozess sein. Ne? Also wenn wir schon ab 2% Gefälle, glaube ich, kann es hier zu Problemen kommen. Und wenn es an einer Hanglage ist, dann sind wir natürlich besonders gefährdet. Und das hatten wir ja auch in unserer Permakultur. Ne? Wir hatten ja auch einen großen Hang da, den wir jetzt weniger genutzt haben. Aber wenn man sowas nutzt, dann muss man sich dem besonders gewahr sein. Und da habe ich nachher auch noch ein paar Tipps. Wenn ihr einen Hang habt, der muss auch nicht so steil sein wie bei uns, dann kann man ein paar Dinge beachten, um die Erosion hier auf jeden Fall deutlich zu mindern. Was ist denn überhaupt das Problem von der Erosion? Also was ist denn das Problem? Ich hatte es ja eben schon angesprochen, okay, der Boden wird weniger. Was ist so das Problem von Erosion für mich und meinen Garten?
Ja, du hast es eben schon erzählt, es braucht 100 Jahre, um 1 Zentimeter Oberboden aufzubauen. Und innerhalb von einem Tag kann das Ganze wieder weg sein. Das heißt, irgendwann haben wir halt weniger und weniger und bis zum Ende dann gar keinen Oberboden mehr. Und der Oberboden ist ganz wichtig, weil das ist so der Kern dessen, wo Pflanzen ihr Wurzelwachstum abschließen. Ne? Die können zwar noch tiefere Wurzeln in tiefere Schichten und sowas setzen, um auch Wasser und sowas zu ziehen, aber gerade in den oberen Schichten, da gibt es viele Mikroorganismen, da gibt es viele Nährstoffe, die zur Verfügung stehen. Und wenn die eben weg sind, eben auch gerade die Nährstoffe, dann wird es für die Pflanzen echt knapp. Und gerade auch in Bereichen, wo es sehr gebirgig oder sehr felsig, sehr steinig ist, da kann es natürlich dann nochmal gravierender sein, weil wenn der Oberboden weg ist, also da, wo etwas wachsen kann, dann ist darunter harter Fels und auf hartem Fels kann nichts wachsen.
Ja, also das ist so einer der großen Probleme, der Oberboden, der fruchtbar ist, der fruchtbare Teil wird abgetragen und unser Boden wird immer weniger fruchtbar. Was ein weiteres Problem ist, die Erde, die weggespült wird, die gelangt ja auch irgendwo hin. Und das ist oft auch ein Gebiet, wo auch Pflanzen von uns angebaut werden, weil das wird jetzt meistens nicht irgendwie kilometerweit weggespült, sondern es sind wirklich kurze Strecken. Und da ist es so, dass das Ganze dann natürlich andere Pflanzen überschwemmt, die dann weniger wachsen können, weil sich das Ganze ablagert. Wenn du überlegst, du schwemmst den Boden einfach über, das ist ja gerade, wenn Pflanzen klein sind, wenn der Boden noch nicht so bedeckt ist, das wird alles überspült mit diesem Sediment, das lagert sich da ab, dann haben die Pflanzen natürlich auch Nachteile dazu wachsen, obwohl man denkt, okay, da wird da mehr fruchtbarer Boden hingespült, müssten sie eigentlich besser wachsen. Oft ist das gar nicht der Fall.
Das ist eine richtige Verschlammung, weil natürlich gerade die ganz kleinen Partikel, die werden besonders weit getragen. Ne, größere Steine, die setzen sich schneller wieder ab, wenn die Geschwindigkeit nachlässt. Und eben diese ganz vielen kleinen Körnchen, die können dafür sorgen, dass dann der Boden auch extrem hart später wird. Das hatte ich mal in meinem eigenen Garten in der Kindheit getestet. Wir hatten ein Beet, ein größeres Beet, wo viele Steine drin waren. Und die Steine haben halt immer genervt, ne? Wenn ich dann irgendwas im Garten gemacht habe. Und dann dachte ich mir, habe bei anderen Gärtnern gesehen, die haben da so ein großes Sieb gehabt und haben da die Steine daraus gesiebt. Und dachte ich, ja super, das mache ich auch. Und habe dann mir ein kleines Stück von dem Beet genommen und gedacht, hier mache ich das perfekt. Alle Steine werde ich rauskriegen, ich werde da richtig schönen, feinen Boden haben. Habe das alles sehr fein ausgesiebt, habe dann drüber gegossen, was angesät. Und nach ungefähr 2 Wochen war es hart wie Beton, weil diese ganz, ganz feinen Staubschichten sich dann durch das Wasser vermischt haben. Und das hat dann etwas gedauert, bis ich das dann wieder aufbrechen konnte, dass da überhaupt wieder irgendwas gewachsen ist. Ja, also da auch mal kurz der Shoutout, also Steine im Boden sind auch nicht immer schlecht. Aber genau, kleine Bestandteile, die zum Beispiel auch durch Überschwemmungen, ne, durch Erosion herangetragen werden, können eben auch dazu führen.
Ja. Können wir mal auch über die Korngrößenverteilung im Boden reden? Also so sehr kleine sind dann Ton, dann kommt Schluff und Sand. Sehr interessant, gerade wenn man sich für seinen Boden interessiert, was man als jemand, der da Pflanzen anbaut, auf jeden Fall tun sollte. Ich habe nachher auch noch einen Punkt, warum Steine auch gegen Erosion helfen können, aber dazu kommen wir später. Was ich vorher noch habe: Wenn wir jetzt Erde haben, die abgetragen wird und die wird dann vielleicht doch ein bisschen weitergetragen, gelangt irgendwie in Gewässer, dann haben wir auch das Problem, dass sie unser Ökosystem belastet. Zum einen wird im Garten oder in der Landwirtschaft ja oft gedüngt, sei es organisch oder mineralisch. Und diese Nährstoffe, wir haben ja auch gesagt, dass es sehr nährstoffreicher Oberboden, der abgetragen wird, wenn der in Gewässer gelangt, dann bringt es natürlich das Ökosystem da aus dem Gleichgewicht, kann zur Eutrophierung führen, also das Gewässer kann umkippen und allgemein dazu, dass es dem Gewässer allgemein nicht mehr so gut geht. Also es hat nicht nur Nachteile für die Fläche, wo es abgetragen wird, sondern auch da, wo es landet.
Ich habe vor wenigen Tagen in einem Podcast gehört, ich glaube, es war der vom SWR, da ging es um Naturschutzgebiete, um Insektensterben. Und da wurde gesagt, dass die Naturschutzgebiete in Deutschland eine Grenzregion haben zu landwirtschaftlichen Flächen, die, wenn man die aneinander reiht, die ganzen Grenzregionen, so groß ist wie der Durchmesser von der Erde. Das heißt, dass wenn wir eine landwirtschaftliche Fläche haben und dann haben wir dort eine Erosion, wo Nährstoffe und Oberboden weggetragen wird, und das kommt dann zum Beispiel in Naturschutzgebiete oder in Gewässer, wo Naturschutzgebiete sich befinden, dann hat das natürlich nochmal verheerende Folgen, weil das sind ja gerade auch Rückzugsorte für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, die da durcheinander gebracht werden. Und man darf diesen Trugschluss auch nicht tätigen, ne, den du ja schon eben schon einmal weggeweht hast mit deinem Statement. Nährstoffe sind nicht immer gut. Ne? Also einmal können die überlagert werden, die Pflanzen durch Sedimente, aber auch es gibt Pflanzen, die brauchen wenig Nährstoffe. Die sind auf Magerstandorte angewiesen. Und wenn dann nährstoffhaltige Materialien herangeschwemmt werden, dann kann das komplette Ökosystem da durcheinander werfen und das wollen wir natürlich nicht.
Vielleicht auch dazu mal eine Zahl. Ich hatte eben gesagt, dass es auch in Gewässer eingelagert werden kann und das sind etwa 6% des Bodens, der abgetragen wird. Deutschlandweit gelangt dann in Gewässer und schädigt die und ich hatte eben die Zahlen gesagt, diese 6% sind ungefähr 1,6 Millionen Tonnen. Wenn man sich mal überlegt, das ist doch schon eine sehr große Masse. Das klingt jetzt auch alles so, ja okay, das muss irgendwie eine riesige Schlammlawine sein und so und wenn ich das habe, dann würde ich es auf jeden Fall merken, weil es so krass jetzt klingt. Das Ganze kann aber auch, wie du am Anfang gesagt hast, sehr langsam und unbemerkt vonstatten gehen. Dann passiert das halt nicht innerhalb von einem Tag bei einem Starkregenereignis, sondern kann auch eben sehr langsam vonstatten gehen, aber trotzdem verliere ich dadurch wertvollen Oberboden. Und was man in dem Zuge auch sagen kann, die Klimakrise begünstigt das natürlich. Warum? Kannst du dir denken, warum?
Ja gut, Klimakrise sorgt dafür, dass es mehr Dürren, mehr Trockenheiten, aber auch mehr Starkregenereignisse gibt und die auch immer heftiger werden. Das heißt, wir haben dann nicht, 2 Liter die Minute, die da runterkommen, sondern dann eher 200 Liter. Und jetzt im übertriebenen Maße. Und das kann man sich vorstellen, sorgt dann für deutlich mehr Erosion.
Ja, wir können ja mal, wir gehen nachher noch auf Punkte ein, die Erosion verhindern oder eben beschleunigen. Wir können ja mal ganz kurz die zwei Arten von Erosionen durchgehen. Einmal Winderosion und Erosion, die durch Wasser ausgelöst wird. Und bei der Winderosion ist es so, dass manche Gebiete in Deutschland haben da nicht so ein Problem mit, gerade so im Süden, im Westen, wo wir ja auch hier sitzen. Ich habe hier so eine Karte vor mir, die Risikogebiete aufzeigt. Wir sitzen hier aktuell in Bochum. Bochum ist grün, heißt, gibt nicht so Probleme. Und auch der Süden hat da weniger. Aber je näher wir zur Küste kommen oder auch Richtung Berlin, Richtung Ostdeutschland, werden diese Gebiete stärker, weil da eben nicht so viele Hügel sind und wahrscheinlich auch der Wind einfach stärker ist. Und da haben wir doch schon deutlich mehr Probleme mit Winderosion. Hast du schon mal erlebt Winderosion? Irgendwie, dass du sowas wie einen Sandsturm oder keine Ahnung was?
Ja, so diese ganz kleinen, wie heißen die denn? Windteufel oder sowas ähnliches. So ganz, ganz kleine Wirbelstürme, die für nur ein paar Sekunden auftauchen, oft über Fußballplätze drüber wehen und wenn man da drin steht, ist man voller Staub und muss husten. Das habe ich schon erlebt. Ich stand auch schon mal in einem drin.
Okay, wünscht man natürlich keinem, aber stark, dass du dieses Erlebnis mal für uns durchgemacht hast. Es muss aber nicht immer dieser starke Wind sein. Also auch gerade, also Windgeschwindigkeiten von 6 bis 8 Metern pro Sekunde reichen schon aus. Und das ist so eine mäßiger Wind, frischer Wind, den wir hier auch öfter haben, reicht schon aus, um Teile wegzutragen. Weißt du, wie man umrechnet? Meter pro Sekunde in Stundenkilometer?
Ja, da war doch irgend so ein Faktor 3,6
oder so. Ja, sowas. Richtig. Mal 3,6, genau. Meter pro Sekunde mal 3,6, dann habt ihr die Kilometer pro Stunde. Und da sieht man schon, das ist nicht viel. Also es sind um die 20 km/h und die hat man doch auch hier schon öfter. Ein Punkt, der das Risiko Die Risikoanfälligkeit für Winderosion erhöht ist ein trockener Boden. Haben wir eben schon gesagt, wenn wir im Zuge der Klimakrise haben wir immer längere Dürren und die Gefahr für Winderosion wird deshalb auch in diesen grünen Gebieten, die ich eben angesprochen habe, höher. Was glaubst du denn, warum ist die Gefahr bei trockenen Böden höher, dass durch Wind der Boden weggeweht wird?
Ja, die Frage wollte ich dir gerade stellen.
Ah, okay.
Ja, ich würde mal vermuten, dass feuchte Erde, nasser Boden ist schwer. Wasser ist schwer, Wasser wird nicht so einfach vom Wind in die Lüfte gehoben, aber trockener Boden eben schon. Ne? Ist ja ganz feines Pulver. Wem schon einmal die Pfefferdose ausgekippt ist und dann ein Windzug kam, kann davon ein Lied singen. Das verteilt sich überall, auch in den Atemwegen. Und wenn der Pfeffer nass wäre, wird das wahrscheinlich nicht passieren.
Genau, außerdem verklumpt das Ganze ja auch, wenn man Feuchtigkeit hat. Das heißt, es bilden sich größere Aggregate, die natürlich viel schwieriger weggeweht werden können. Und das bringt uns auch noch zu einem anderen Punkt, der die Anfälligkeit für Winderosion erhöht. Du hast es eben schon angesprochen, wenn wir sehr geringe Korngrößen haben, also zum Beispiel bei Lössböden, die sehr fein sind, dann und das Ganze dann noch trocken ist, dann kann man sich schon vorstellen, da muss man nur einmal drüber pusten und das Ganze wird schon weggeweht.
Winderosion ist auch ich glaube, das ist das erste Mal, dass es jetzt hier passiert im Podcast. Der erste Link, den wir haben, der uns außerhalb unseres Heimatplaneten führt.
Boah, was?
Ja, selten in einem Garten-Podcast, weil, soweit ich weiß, gibt es nur auf der Erde Gärten. Winderosion tritt nämlich auch anderswo auf. Und zwar ist sie auch auf dem Mars beobachtet worden. Ja, da gibt es ja auch diese Bilder von den ganzen Rovern, die darüber fahren. Und da sieht man auch die Effekte davon, ne? Also die Gesteinsschichten, die dann zerkleinert wurden und die Spuren, die dort hinterlassen wurden. Und wie man natürlich auch glaubt, die Effekte von Wassererosion, ne? Aber das ist ja noch nicht so ganz nachgewiesen. Und eine Winderosion, du kennst doch bestimmt diese faszinierenden Sandsteinfelsen mit den schönen Mustern. Ne?
Natürlich.
Das ist so ein sogenannter Windschliff, wird auch Korrosion genannt. Gibt es auch, gibt es vor allem eben nicht nur in Nähe von Meeren, ne, da wo halt immer starker Wind weht, sondern eben zum Beispiel auch in Wüsten oder da, wo es halt flach ist. Ne? Gerade Brandenburg und sowas ist ja auch flach.
Ja, was man gegen Winderosion machen kann, erklären wir euch gleich. Ich würde erst noch Wassererosion erklären, weil die Punkte, die man dagegen unternehmen kann, damit es nicht so ist, überschneiden sich so ein bisschen. Einfach, dass wir beides einmal besprochen haben und dann gehen wir genau darauf ein, was ihr machen könnt oder was wir machen, um das Ganze zu verringern, damit wir eben einen gesünderen, nährstoffreicheren Boden haben. Wassererosion, der Name erklärt es eigentlich schon selbst. Wir haben auch eben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es, wenn Wasser über den Boden fließt und dabei die Oberbodenbestandteile mit sich trägt, also das Sediment zum Beispiel. Du hast auch diese Rinnen schon angesprochen. Das wird zum Beispiel begünstigt, wenn wir Hanglage haben und dann zum Beispiel Kartoffeldämme mit dem Hang bauen. Dann bauen wir ja quasi kleine Rinnen, wo das Wasser auf jeden Fall abfließen kann. Also das ist wirklich Gift fürs Brot, um hier den Ernie mal aus Stromberg zu zitieren.
Was ist ein Kartoffeldamm?
Genau, also Kartoffeln schüttet man ja so ein bisschen auf bei der Pflanzung und später auch. Das heißt, dass die Kartoffeln, man kennt das ja auch vom Spargel, der ja auch immer in so Dämmen wächst, genauso ist es bei den Kartoffeln auch. Und in der Mitte ist eine Rinne, die oft nicht bepflanzt ist und dann ist das natürlich wie ein Flussbett eigentlich schon. Wenn das noch in Hanglage ist, dann ist quasi vorprogrammiert, dass da was weggetragen wird.
Besonders, wenn es der Hanglage folgt. Ne?
Genau, das meine ich. Könnte man natürlich auch gegenarbeiten, indem man es quer zur Hanglage macht. Aber zu solchen Tricks und Kniffen kommen wir gleich schon noch. Etwas, was noch sehr problematisch ist dabei, ist, wenn es regnet und das Wasser nicht in den Boden abfließen kann. Also wenn das Wasser sich quasi auf dem Boden staut, weil der Boden es nicht aufnehmen kann, dann entsteht so ein richtiger Fluss. Ne? Wenn je niedriger das Wasser ist, umso langsamer fließt es und wenn es höher ist, ist der Widerstand nicht so groß und es fließt noch viel schneller, zum Beispiel auf sehr tonhaltigen Böden, also die können das Wasser auch nicht so gut und schnell aufnehmen, oder auf verdichteten Böden. Ne? Das ist ja das Gleiche, da ist dann, kann das Wasser nicht rein, staut sich über der Erde und fließt schnell weg und nimmt dann eben auch den Boden mit.
Und das hier, da greift ja auch der zweite Verstärkungseffekt der Klimakrise. Eben neben der Trockenheit, neben dem Starkregen gibt es eben auch Trockenheit. Und Trockenheit sorgt dafür, dass der Boden weniger wasseraufnahmefähig wird. Und wenn dann ein Regen kommt und dann kann das Wasser nicht aufgenommen werden, ja, ne, dann fließt es halt davon und trägt ganz schön viel von der Erde mit. Und das wie so ein kleiner, wie nennt sich das nochmal, dieser Teufelskreis, dann hat man weniger Boden dort vor Ort, der dann Wasser beim nächsten Mal aufnehmen könnte. Und das verschlimmert sich somit mit jedem Mal.
So, viel Schwarzmalerei, viel Negatives hier gesagt, Erosion, schlimm, kann auch wirklich ein großes Problem sein. Kommen wir aber mal zu den schöneren Dingen, denn es gibt ein paar einfache Möglichkeiten, wie ihr die Erosion deutlich verringern könnt, bis zu, dass sie für euch gar kein Problem mehr ist. Wenn ihr die beachtet, dann klappt das ohne Probleme. Und die allereinfachste, die ich mal hier in den Raum, oder die eine der wichtigsten, die ich mal hier in den Raum werfen will, die auch bei beiden Formen hilft, ist einfach die Bodenbedeckung mit Pflanzen. Das heißt, dass wir keinen nackten Boden haben, wie wir ihn in der Natur ja eigentlich auch sehr selten finden, sondern eigentlich immer irgendwas gepflanzt haben und am besten auch mit möglichst wenig Abstand und dass alles bedeckt ist. Warum könnte das denn ein Vorteil sein, wenn wir was gegen Erosion machen wollen?
Ja, zum einen, du hast es gesagt, wenn viel Wasser über die Erde fließt, desto mehr Wasser fließt, desto schneller fließt es. Und wenn wir da Hindernisse zwischen haben, dann wird das Wasser am Fluss gehindert. Und wenn wir überall Pflanzen aus dem Boden rauskommen haben, dann muss das Wasser, wenn es da durchfließt, an den ganzen Pflanzen vorbei, stößt gegen die Pflanzen und wird somit in der Geschwindigkeit gehemmt. Und desto weniger Geschwindigkeit es hat, desto weniger Möglichkeiten hat es, Erde mitzureißen.
Und hat natürlich auch die Chance, wieder in den Boden einzusickern. Ein anderer Grund ist, dass Pflanzen den Boden vorm Austrocknen hindern. Und das hast du ja eben schon schön erklärt. Wenn der Boden trocken ist, dann ist er besonders anfällig für Winderosion zum Beispiel. Wenn wir Pflanzen gepflanzt haben, dann trocknet er nicht so schnell aus. Und die Wurzeln der Pflanzen stabilisieren auch den Boden. Das heißt, das Ganze wird richtig zusammengehalten von den Wurzeln. Und deshalb ist es auch wichtig, welche Art von Pflanzen wir pflanzen, wenn wir besonders darauf achten möchten.
Ich hätte noch eine Sache, die auch noch einen Mehrwert bietet. Und zwar, wenn wir Pflanzen auf dem Boden haben, dann trifft Regen oder Hagel zum Beispiel nicht direkt auf die Oberfläche. Ja, das heißt, der Regen, das Wasser kommt schon mit einer deutlich geringeren Geschwindigkeit an. Und wenn wir gar nichts dort hätten, dann wird es ja mit der vollen Wucht der Schwerkraft auf den Boden prellen und da dann größere oder kleinere Stücke von Erde lösen, die dann einfacher weggetragen werden können.
Genau, würde richtig Energie mit der Energie da drauf treffen und das rausspringen. Ich weiß, dass wir eine ganze Vorlesung zu dem Thema hatten, was passiert, wenn der Regentropfen auf den Boden fällt und die Partikel der Erde dann hochgeschlagen werden und abgetragen werden. Also das ist wirklich ein spannendes Thema und deshalb, nehme ich schon mal vorweg, können auch Steine, die auf dem Boden liegen, so wichtig sein, weil dann trifft der Regentropfen erst auf den Stein und springt dann in verschiedene Richtungen und nicht direkt auf den Boden.
Genau, und ein Stein ist deutlich schwieriger zu erodieren als lockerer Boden.
Aber
ist
auch möglich.
Auch möglich, richtig.
Genau. Also da sieht man schon, steter Tropfen höhlt den Stein, sagt man ja auch. Hier die Erosion ganz aufhalten kann man sie dann doch nicht. Wir haben jetzt schon einiges darüber gesprochen. Gehen wir mal ein bisschen näher in die Praxis. Wenn wir jetzt sagen, okay, Boden sollte immer bedeckt sein. Wenn ich jetzt überlege, okay, ich pflanze meinen Mais aber erst irgendwie im Mai raus und ernte den dann auch im Spätsommer, Herbst, dann habe ich ja irgendwie ein halbes Jahr gar nichts auf meinem Feld stehen oder in meinem Garten auch. Und Mais zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, sät man auch sehr weit auseinander, damit der möglichst groß wird. Was kann ich denn machen, um den Boden jetzt auch im Rest des Jahres bedeckt zu haben?
Ja, da hat man einiges an Möglichkeit und wer von euch diesen Podcast kennt, wird auch schon einige von denen kennen. Ein Schlagwort ist zum Beispiel Zwischenfrucht, dass man zwischen dem Mais, also davor oder danach, direkt etwas Neues anpflanzt. Ja. Eine andere Möglichkeit ist die Mischkultur, dass wir verschiedene Pflanzen zusammenpflanzen und die haben normalerweise immer leicht unterschiedliche Wachstumszeiten. Das heißt, dass wir auch nach bzw. vor dem Mais idealerweise schon irgendetwas haben, was auf dem Beet sich befindet.
Und wir füllen eben diesen Zwischenraum. Ne? Zwischen den Maispflanzen ist viel Platz. Da können wir unsere Bohnen zum Beispiel pflanzen. Da können wir die Kürbisse pflanzen. Haben wir schon öfter drüber gesprochen, über diese Mischkultur. Und so dafür sorgen, dass der Boden überall bedeckt ist und nicht nur an den Stellen, wo die Maispflanzen sind. Also Mais ist so die Prototypkultur, die Probleme mit Erosion haben kann. Anderen Punkt, den du angesprochen hast, genau, Fruchtfolge ist wichtig, haben wir auch eine Folge zu gemacht, eine Fruchtfolgenfolge, wo wir darüber gesprochen haben, wie man dafür sorgen kann, dass es das ganze Jahr bedeckt ist und das auch gleichzeitig dafür sorgt, dass der Boden immer neue Nährstoffe kriegt. Weißt du noch, welche Folge es war? Irgendwas 79, 78?
Noch nicht so alt.
Ist noch nicht so alt. Hört da gerne mal rein, ist auch wirklich sehr spannend, gerade wenn man, wie du gesagt hast, seinen Garten so ein bisschen plant. Und da hat auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat da mal eine Faustformel zu rausgegeben. Und zwar sollte der Boden ganzjährig mindestens 30% bedeckt sein. Und wenn man überlegt, okay, wenn man eine Pflanze gerade frisch pflanzt, dann ist ja meist sehr viel weniger als 30% bedeckt, weil die halt noch sehr klein sind. Das heißt, man muss sich da schon ein bisschen Mühe geben, um da ranzukommen. So, viel über Bodenbedeckung mit Pflanzen geredet. Ich würde aber gerne noch kurz bei den Pflanzen bleiben. Ein Punkt, der vor allen Dingen gegen Winderosion hilft. Wir haben ja gesagt, okay, wenn wir freie Fläche haben, dann pfeift der Wind richtig drüber. Was könnte ich denn machen, um eben diesen Wind so ein bisschen einzubremsen, damit der vielleicht nicht so über mein Beet jagt und meinen wertvollen Oberboden mitnimmt?
Ja, als allererstes in Bill Mollisons Permakultur Designers Manual reinschauen. Denn da hat er ein ganzes Kapitel zum Wind, also zu dem Windsystem. Haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Das müsste eine sehr lange sein, das ist auch noch nicht so lange her. Und jedenfalls wurde da vor allem zu Windschutz geraten. Ne? Also irgendwelche Obstacles, irgendwelche Objekte, die dem Wind trotzen und den Wind verlangsamen. Und natürlich würden wir am liebsten dafür auch irgendetwas Lebendiges nehmen, zum Beispiel Hecken. Also eine Zusammenstellung von verschiedenen Pflanzen, die dem Wind widerstehen können und wohinter dann es wenig Wind gibt.
Das ist auch direkt ein guter Punkt, denn die Hecke, das haben wir auch in der Mollison-Folge sehr ausführlich gesprochen, will ich gar nicht mehr so genau darauf eingehen. Die Hecke hat ja nicht nur den Vorteil, dass sie vor Wind schützt, sie bietet auch Lebensraum für viele Vögel. Was er auch erzählt hat, dass solche Strukturen fangen den Wind ab und die Samen sammeln sich dort. Und da hat man dann natürlich sehr interessante Pflanzen, die da auch da wachsen. Allgemein auf jeden Fall sehr kleinräumige Strukturen bauen. Ne? Das heißt, wenig große freie Fläche, immer irgendwie Sträucher oder ganzjährige Pflanzen, auf jeden Fall mehrjährige Pflanzen dazwischen, die dafür sorgen, dass der Wind eben nicht so eine große Angriffsfläche hat. Und da ist natürlich wieder die Landwirtschaft ein großes Negativbeispiel. Früher hat man viele Hecken dazwischen gehabt, inzwischen hat man ja hektarweise einfach freie Fläche. Aber auch im Garten, wenn man ein Feld, ein Beet von, weiß ich nicht, 100 Quadratmetern hat, kann man das natürlich auch schnell als Problem haben, weil ich habe ja eben gesagt, die Windgeschwindigkeit muss gar nicht so hoch sein, dass man ein Problem mit Erosion hat.
Genau, und so eine Hecke bietet natürlich dann auch gleich die Chance. Also wenn wir jetzt daneben ein freies Feld haben oder freie Fläche, wo eben viel Winderosion auftritt und dann kommt Wind abwärts gerichtet, kommt dann meine Hecke, die den Wind verlangsamt, du hast es gesagt, dann haben sich Samenkörner zum Beispiel, haben Zeit, sich abzusetzen, aber eben auch Nährstoffe und andere Sedimente, die sich im Wind befinden. Und dadurch können wir gerade zum Beispiel in Gebieten, wo wir vielleicht um Oberboden kämpfen, um Nährstoffe kämpfen, können wir dadurch einen schönen Mehr-Input von Nährstoffen bekommen, die uns praktisch unser Nachbar, der noch keine Windschutzhecke oder so etwas dergleichen hat, einfach so schenkt.
Guter Punkt. Also ihr seht es, Hecken, Sträucher und allgemein Bepflanzung auch auf den Beeten ist sehr wichtig. Ein weiterer Punkt, den ich finde, den wir schon öfter predigen und der auch hier wieder zur Geltung kommt, ist das Thema Bodenbearbeitung. Denn auch wenn wir den Boden viel bearbeiten, das heißt im Garten, wir graben viel um, viel Bodenwendung, sorgt es dafür, dass die Erosion höher ist. Ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so zu erkennen, warum das so ist. Ich erkläre es euch gleich. Aber vielleicht, Nils, kannst du dir denken, um dich mal hier wieder ein bisschen zu kitzeln, gucken was du weißt. Kannst du dir denken, warum das ein Problem sein kann, wenn wir den Boden bearbeiten?
Ja, ich kann mir ein paar Dinge denken. Also einmal, wir raten ja immer von großer Bodenbearbeitung ab, ne? Da, weil das die Mikroorganismen und Makroorganismen im Boden stört. Und dadurch wird der Boden unbelebter. So, und einen belebten Boden wollen wir haben, weil nur da können gut Pflanzen wachsen. Und Pflanzen, wenn die dort wachsen, ist gut gegen Erosion, hatte Franz ja auch eben kurz schön erklärt. Und natürlich auch, wenn wir Pflanzen auf der Fläche haben, die Wurzeln. Und die Wurzeln halten den Boden zusammen, halten ihn fest. Wenn wir den Boden allerdings umgraben, dann haben wir jegliche Strukturen, die sich da vielleicht gebildet haben, zerstören wir. Das heißt, jegliches Wurzelgeflecht, vielleicht von sogar irgendwelchen Pilzen, die sich im Boden befinden, reißen wir auseinander. Und dadurch wird der Boden ja lockerer, aber eben dann auch lockerer von der Erosion weggetragen.
Ja, ein weiterer Punkt, ich habe ja eben gesagt, wenn es regnet und das Wasser direkt in den Boden abfließen würde, hätten wir ja gar kein Problem mit der Erosion. Das ist eher das Problem, okay, das Wasser kann gar nicht alles abfließen und läuft dann ab. Deshalb, wenn wir umgraben, zerstören wir auch sowas wie zum Beispiel Regenwurmröhren, die relativ senkrecht in den Boden gehen und so das Wasser leichter abfließen lassen können. Die zerstören wir mit durch das Umgraben und so dauert es länger, bis das Wasser abfließen kann. Außerdem, anderer Punkt ist, dass jetzt muss ich nochmal hier in meine Notizen schauen. Ist es so, dass wenn wir umgraben, haben wir ja immer irgendwelche Pflanzenreste auf dem Boden. Und wenn wir umgraben, bringen wir diese Pflanzenreste unterhalb der Erde. Wenn wir sie aber durch Nicht-Umgraben auf der Erde belassen, dann haben sie den gleichen Effekt wie die Steine, die ich eben erklärt habe. Sie sorgen dafür, die Energie von den Regentropfen abzufangen. Das heißt, die Erntereste sorgen dafür, dass nicht so viele Bodenteilchen aufgespült werden und abgetragen werden. Und deshalb ist auch hier wichtig, Bodenbearbeitung möglichst gelassen entgegenzugucken und sich da vielleicht mal ein bisschen weniger Arbeit zu machen, weniger umzugraben und den Boden vielleicht mal so zu lassen, wie er ist. Natürlich ist es so, ich habe es auch eben gesagt, stark verdichteter Boden ist auch ein Problem. Wenn zum Beispiel sehr viel mit Maschinen drüber gefahren wurde oder so, dann muss man es schon irgendwie durch Humusaufbau oder auch durch eben tiefen Auflockerungen dafür sorgen, dass das Ganze wieder lockerer wird, aber das ist dann eher eine einmalige Angelegenheit.
Genau, da habe ich auch schon ganz interessante Geräte gesehen aus der Landwirtschaft, meine ich auch in einigem Material von Mollison, wo dann mit einem Traktor ein Gerät unter die Grasnarbe, also in den Oberboden reingezogen wird, um darin kleine Röhren entstehen zu lassen, wo dann Wasser reingehen kann, sich sammeln kann, um dann besser zu versickern oder so etwas. Wenn wir das Problem gar nicht erst haben, ne, dadurch, dass wir eben kaum Bodenbearbeitung haben und der Boden schon locker ist. Aber du hattest jetzt gerade schon praktisch das Nächste, was wir gegen Erosion tun können, angesprochen. Und zwar, wenn wir Pflanzenmaterialien oben auf der Oberfläche lassen. Und das hat auch einen ganz spezifischen Namen, wenn wir so etwas tun. Weiß bestimmt, wovon ich rede.
Mulch natürlich. Und wer nicht mulcht, ihr solltet mulchen. Ich sehe keinen Grund, nicht, oder hast du einen Grund, warum man nicht mulcht?
Man sollte sich höchstens über die Gefahr von Schnecken bewusst sein. Ne? Also gerade pflanzliches Mulch ist natürlich auch ein Habitat für Schnecken. Dessen sollte man sich bewusst sein und Vorkehrungen treffen. Aber ansonsten sehe ich auch keinen.
Genau, also wenn ihr noch nicht mulcht, probiert es auf jeden Fall mal aus. Das hat so viele Vorteile. Eine unserer ersten Folgen geht auch um das Thema, also hört da gerne mal rein. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel über die ganzen Vorteile reden. Ähnliche Funktionen wie Lebendmulch, also Pflanzen, Bodenbedecker, die wir pflanzen. Es hält den Boden feucht. Es sorgt natürlich dafür, dass, man kann sich das ja vorstellen, dass Wasser gar nicht so fließen kann auf dem Boden. Es fördert den Humusaufbau, also und federt eben auch den Einschlag von Regentropfen ab. Also Mulchen, auch bei Erosion, sehr viele Vorteile. Was ich auch schon gerade angesprochen hatte und auch eigentlich schon erklärt habe, ist, dass wir das Bodenleben und den Humusgehalt fördern sollten, aufbauen sollten. Humusfolge, hört da gerne mal rein, wie ihr den Humus aufbaut, denn nur so kriegt ihr einen fruchtbaren Boden in eurem Garten. Und durch dieses aktive Bodenleben, Humusgehalt ist höher, das Bodenleben ist stärker, sorgen wir eben dafür, dass wir diese Röhren in den Boden bekommen oder die Poren durch Regenwürmer zum Beispiel und durch Humus diese Humus Aggregate, das heißt Körner, die sich quasi zusammenhalten und so schlechter weggetragen werden können. Hast du noch was man machen kann, um die Erosion, sei es jetzt durch Wasser oder durch Wind, zu verringern?
Ja, ich habe gelesen, dass es hilfreich sein soll, wenn wir organische Dünger im Verhältnis zu mineralischen benutzen. Und ich habe mir das so zusammengereimt, dass mineralische Dünger ja leicht verfügbar sind, leicht sich durch Wasser bewegen lassen und deswegen einfacher wegerodieren als organische Dünger.
Okay, ist jetzt aber natürlich keine, also dadurch, anhand dieser Logik hätte verringern wir nicht die Erosion, sondern müsste ich auch mal drüber nachdenken. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es den Humusaufbau vielleicht fördert und dass es dadurch weniger wird. Was ich noch habe, ist natürlich die Geländeform beachten. Ne? Also wir haben es eben schon angesprochen, wenn wir irgendwie das Gelände beeinflussen, weil wir irgendwie unseren Garten neu anlegen, dann immer dran denken, Hanglage hat immer ein deutlich höheres Risiko, was Wassererosion angeht. Kann man sich ja denken, ne? Bergrunter fließt das Wasser einfach schneller und schon ab einem Gefälle von 2% kann Bodenerosion einsetzen. Deshalb Hanglage super entscheidend. Wenn man es irgendwie beeinflusst, kann man natürlich nicht immer oder meistens nicht, aber wenn man es irgendwie beeinflussen kann, weil ich kann mir aussuchen, baue ich meinen Garten am Hang oder unten auf, wie es bei uns war, dann immer, wenn man sagt, okay, Erosion könnte ein Problem sein, dann eher die flachere Lage nehmen. Und wenn nicht, dann gibt es Möglichkeiten, wie man bei Hanglage dafür sorgen kann, dass weniger Erosion entsteht.
Ja, zum Beispiel könnte man sie bepflanzen. Ja, das hatten wir ja, beziehungsweise wir haben uns nicht dafür entschieden, es ist halt schon vorher passiert. Wir haben es einfach nur nicht weiter verhindert. Die Hanglage, die wir da hatten, da war ja eine ja, schon eine verwilderte Wiese, würde ich mal sagen, mit gröberen, teils schon buschähnlichen Pflanzen drauf. Große Bäume waren mit dabei. Und ich hatte das Gefühl, da haben wir jetzt kein sichtbares Problem von Erosion gehabt. Ne? Obwohl es schon eine extreme Steigung war. Genau, das kann man einmal machen. Das sieht man ja auch bei Autobahnen. Ne? Wenn man da so einen Hang hat, da ist ja ganz oft dann irgend so eine Matte, die dann da gehalten, aufgestellt wird. Und dazwischen werden irgendwelche Bäume angepflanzt.
Ja. Zu den Matten gleich noch kurz was. Ansonsten, wenn ihr sagt, ihr habt einen Hang, der frisch bepflanzt werden soll, dann muss man da bei den Pflanzen vielleicht ein paar Dinge beachten. Entweder man lässt es natürlich natürlich bewachsen, das ist interessant, wie es bei uns war. Ich habe ja auch gesagt, in der Natur ist Erosion eigentlich nicht so ein Problem. Das ist halt eher so was Menschengemachtes. Und was natürlich jetzt auch erstmal, wenn wir mit umzugehen wissen, nicht so schlimm ist. Wenn wir jetzt uns für Pflanzen entscheiden, die wir an diesem Hang setzen wollen, dann sollten die zum einen sehr starke und schnell Wurzeln ausbilden. Haben wir eben erklärt. Wurzeln sorgen dafür, dass sie besser zusammenhält, der Boden, und nicht so schnell abgetragen werden kann. Auch die Pflanze sich besser festhält. Und außerdem sollte sie an Trockenheit angepasst sein, weil Hänge eben sehr trocken sein können. Durch die Erosion spült das Wasser eben schnell weg. Und da müssen sie eben mit klarkommen. Gerade oben auf der Kuppe und an den steilen Hängen. Was ich mir aufgeschrieben habe, zum Beispiel Kornelkirsche, haben wir ja mit Sabrina viel drüber gesprochen. Wen das interessiert, entweder die Podcast-Folge mit ihr hören oder das Video gucken. Was findest du interessanter? Ach, beides interessant, oder?
Ja, bei sowas finde ich das Video interessanter, weil man da noch ein bisschen was sehen kann.
Ja. Dafür Podcast länger, kann man ein bisschen ausführlicher werden. Am besten guckt ihr und hört euch einfach beides an. Also da auch viel, sie hat auch viel mit der Pflanze gearbeitet. Die ist relativ fliegeleicht. Sie hat ein breites Netz an Wurzeln, sehr nahe der Oberfläche und auch sehr tief wurzelnd. Und was man auch machen kann ansonsten, ist Rasen. Also ne, Gras bildet sehr, zum Teil sehr dichte Wurzeln aus, sehr tiefe Wurzeln. Deshalb speichert so eine Wiese auch so viel CO2 und deshalb sollte man sie auch nicht umpflügen. Das hilft. Noch ein zweiter Punkt, der schnell abzuhandeln ist, sind Trockenmauern. Haben wir auch oft angesprochen, dass sie auch für Nützlinge ein super Habitat sind. Gerade für sowas wie Eidechsen oder verschiedene Insektenarten leben hier sehr gerne. Und damit können wir eben so kleine Terrassen bauen, wo wir dann eben die Hanglage so ein bisschen austricksen.
Genau, das hat ja auch zum Beispiel Sepp Holzer viel gemacht, viele Terrassen gebaut. Ne? Das ist ja auch im ganz bergigen Gebiet. Und was wir in der Permakultur auch immer versuchen, ist, dass dem Wasser einen möglichst langen Weg zu geben, dass wir zwischen da, wo es auf unser Land trifft und da, wo es das Land verlässt, aufgrund ne, der Steigung zum Beispiel, dass wir da möglichst viel zwischenschalten. Und da kann man auch einiges machen, gerade zum Beispiel mit Teichen, ne, auf solchen Terrassen zum Beispiel, oder wie heißt das denn auf Deutsch? Spales, diesen Schwellen, ne, sind in Deutschland weniger bekannt, um auch dem Wasser zum Beispiel die Geschwindigkeit zu nehmen. Die Geschwindigkeit und dann eben auch, ne, dann haben wir halt mehr Wasser da. Und das kann dann auch dafür sorgen, dass wir besser gegen Trockenheit gewappnet sind, weil wir eben Wasser in der Fläche haben. Und na gut, da haben wir schon genügend drüber gesprochen, würde ich sagen. Ich hatte mir eine Bepflanzungsart aufgeschrieben, die wahrscheinlich am besten gegen Erosion geeignet ist. Kannst du dir vorstellen, was für eine Art von Vegetation erosionsbeständig ist?
Bodenbedecker.
Bodenbedecker?
Ja.
Ich hätte Wald gesagt.
Auch möglich. Ich dachte, wir sind jetzt noch bei unserem Hang im Garten.
Achso, ne, das war jetzt so ganz allgemein.
Ah, okay, ja.
Weil im Wald hast du ja verschiedenste Vegetationsschichten. Du hast Pflanzen, die tiefwurzeln, die flachwurzeln. Und das ist eigentlich ein Potpourri an verschiedensten Elementen mit da drin, die alle irgendwie dazu beitragen können, dass Wasser einmal aufgenommen wird. Ne? Bei den Pflanzen hätte ich dann auch noch den Gedanken, gerade in einem Wald hat man ja viel Blattmasse. Und da bleibt ja auch einiges am Wasser, zumindest am Anfang, an den Blättern hängen. Und das wird dann praktisch, na gut, ein Teil verdunstet auch direkt wieder von den Blättern über Zeit. Und ein anderer Teil tropft erst nach dem Regen langsam nach. Und das ist ein Effekt, den hat man zum Beispiel auch bei Dachbegrünungen. Also Dachbegrünung, okay, kurze Exkursion dazu, sind unter anderem auch deswegen so positiv, weil sie dafür sorgen, dass das Regenwasser, was auf die Dächer prasselt, nicht direkt in der Kanalisation landet und dann die Klärwerke mit ganz viel Wasser auf einmal klarkommen müssen, sondern weil es diese Periode, in der das Wasser abgegeben wird, in die Länge zieht. Das heißt, da hat man eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde mehr Zeit und das Wasser wird ganz langsam dann abgegeben. Und genauso bei den Blätterdächern würde ich mir denken, dass wir dadurch die Intensität, die zeitliche Intensität vom Wasser etwas verringern können.
Interessant. Ein letzter Punkt, Habe ich noch, einen letzten Punkt habe ich noch. Und zwar, du hast es eben kurz angesprochen, Erosionsschutzmatten. Das sind so Matten aus zum Beispiel Kokosfasern, Sisal oder auch aus Jute. Und die gibt es zum Beispiel direkt mit Saatgut, habe ich gesehen. Das heißt, du legst einfach diese Matte auf den Hang und dann kann das Ganze anwachsen und ist auch durch diese Matte vor Erosion geschützt. Irgendwann verrottet diese Matte und dafür wachsen die Pflanzen, die als Saatgut da drin waren. Hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht?
Nee, aber wir haben darüber schon mal gesprochen. Das war nämlich ein Gedankenexperiment und ich habe mich gefragt, ob es sowas schon gibt, weil das ja eigentlich ein geniales Konzept ist. Du hast praktisch eine Matte, die du aufträgst, die praktisch einen Mulch darstellt, eine Bodenbedeckung und daraus wachsen dann direkt Pflanzen. Und wenn du dann auch noch die Pflanzen, die dort drauf wachsen, genug gut ausgesucht hast, damit sie auf die Bedingungen angepasst sind, je nachdem, was du haben möchtest, heimisch sind, ne, vielleicht kleine Biotope bilden können, ist das ja so eine Art Instant-Lösung.
Was ich immer schade finde oder weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ist so, diese Fasern, die sind ja immer aus, ich hatte jetzt gesagt, Kokos, Sisal oder Jute, das sind ja alles Fasern, die irgendwie nicht aus Deutschland kommen, die Pflanze, aus die hergestellt werden. Das heißt, die kommen irgendwo von weit her, werden hierher gekarrt. Aber ich weiß auch nicht, ob es irgendeine gute Alternative aus Pflanzen, aus heimischen Pflanzen gibt.
Ja gut, es gibt auch noch so Filzmatten aus Wolle, Schafwolle. Die haben dann noch einen deutlich höheren Stickstoffgehalt mit dabei. Schafwolle haben wir ja auch schon einiges zu berichtet.
Wahrscheinlich auch einen deutlich höheren Preis.
Mit Sicherheit, genau. Ja, gerade bei, das hatten wir in der letzten Folge angesprochen auch mal, das ist auch immer so der Konflikt zwischen, was ist nun der genaue ökologische und gesellschaftliche Impact von etwas? Ne? Wie werte ich ein, also jetzt praktisches Beispiel, ist der Apfel, der aus Neuseeland kommt, ökologisch schlechter, weil er den weiten Transportweg hat, oder ist der Apfel, der aus Deutschland kommt, der das Jahr über im Lagerhaus liegen musste, wo das Lagerhaus betrieben und gekühlt werden musste, ökologisch schlechter, weil er so viel Strom brauchte für die Lagerung. Und ich glaube, da muss man sich intensiv mit beschäftigen, um da eine richtige Lösung herauszufinden, weil das Ganze einfach nicht so einfach ist. Ne?
Ja, finde ich aber auch interessant. Also Kokos ist ja auch als Substrat immer mehr im Kommen. Ich habe schon gehört, du hast da mal hinter den Kulissen dich schon mal ein bisschen schlau gemacht. Vielleicht erzählen wir da auch mal ein bisschen mehr zu, wenn wir da tiefer im Thema sind, um einfach mal das einzuschätzen. Okay, wie ist das zum einen aus Umweltgedanken und zum anderen auch für Pflanzen? Also wie gut ist dieses Substrat überhaupt? Finde ich interessant. Wir sind dabei bei Erosion. Hast du da noch was?
Ja, ich habe noch was. Und zwar, Erosion kann nämlich nicht nur auf dem Land stattfinden, sondern auch im Wasser. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teich oder einen Fluss in meinem Garten oder ne, an meinem Land habe, dann sollte ich da mich auch um Erosion kümmern. Denn gerade zum Beispiel Flussufer, die können auch schnell erodieren. Ne? Wenn der Fluss schnell fließt, gerade wenn es dann Starkregen gibt und so etwas. Und da kann es helfen, das Ufer zu befestigen. Ne? Das kann man auch mit baulichen Maßnahmen machen oder eben durch eine geeignete Bepflanzung. Das auf jeden Fall nicht vergessen in der Erosionsvorkehrung.
Wobei man ja auch sagen muss, wenn man ich weiß es nicht, kann natürlich sein, dass es auch die Neigung Einfluss hat, aber wenn man einen Fluss machen lässt, dann meandriert er doch oft so. Also, ne, dass der so Arme bildet und das verlangsamt ihn ja auch ziemlich. Scheint aber ja nicht immer so zu sein.
Genau. Und was man auch noch machen kann, wenn man sowas hat oder wenn man ein Überflutungsgebiet hat, da hatten wir auch schon mal in einer Maulistenfolge drüber gesprochen, da kann man dafür sorgen, ähnlich wie die Windschutzhecke, die Sedimente aus der Luft rausfiltert, die sich dort befinden, kann man damit, wenn man die Stromfließgeschwindigkeit des Wassers verringert, kann man auch dafür sorgen, dass sich eben auch da Sedimente ablagern. Und nicht nur Sedimente, auch Holz und andere Ressourcen, die mitgeschwemmt werden. Es kann ganz schön interessant sein, wenn man da einen guten Spot hat, wo man sich zum Beispiel sein Brennholz suchen kann, ohne es fällen zu müssen.
Ja, ich sehe schon. Also der Nils hat auch Wege gefunden, wie man von Erosion profitieren kann,
ja,
und das für sich nutzen. Aber so muss man ja denken. Also wenn man kann es ja nicht immer verhindern, dann muss man wenigstens irgendwie einen Vorteil daraus ziehen können. Okay, ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. Also wir haben zwei Arten von Erosion, durch Wasser und durch Wind. Und die beste Möglichkeit, dem entgegenzutreten. Warum? Einmal, weil es Nährstoffe abträgt, den Oberboden und somit auch schlecht für Gewässer und andere Pflanzen sein kann. Die beste Möglichkeit, dem entgegenzutreten, ist zum einen den Boden immer mit Pflanzen bedeckt zu haben, das heißt Mischkultur, Untersaat und so weiter, und zu mulchen und gegen die Winderosion vor allen Dingen Hecken und andere etwas höhere mehrjährige Pflanzen anzubauen. Die ganzen anderen Punkte haben wir euch ja erklärt. Gut, interessantes Thema. Ich kann nicht gedacht, dass man so lange über Erosion sprechen kann. Wir könnten bestimmt auch noch viel, viel länger drüber sprechen. Aber ich möchte dir hier noch die letzten Worte lassen.
Genau, ich habe mir nämlich noch ein paar andere, also Zum Hintergrund, ich musste mich mehr in die Erosion einlesen und da bin ich auf ganz faszinierende Fälle gestoßen, weil Erosion kann so unglaublich vielfältig sein. Also es gibt zum Beispiel, habe ich ja eben erzählt, in der Medizin gibt es Erosion auch oder in verschiedenen technischen Bereichen gibt es Erosion. Und Erosion gibt es auch im Garten im ganz Kleinen, aber auch im ganz Großen. Ne? Zum Beispiel viele Täler, die wir haben, das ist das Ergebnis davon, dass zum Beispiel ein Fluss, der da durchfließt, sich über viele, viele Tausende, Millionen von Jahren da durchgegraben hat und das Flusstal geformt hat. Und ein gefrorener Fluss, also ein Gletscher, kann das auch machen. Ne? Da gibt es so Gletschertäler. Und weißt du, Franz, wie man unterscheidet, ob ein Tal von einem Gletscher oder einem Fluss geformt wurde?
Das ist eine gute Frage. Bestimmt an der Form.
Ganz genau.
Ich würde jetzt sagen, dass es von einem Gletscher eher flach ist und von einem Fluss eher spitz.
Sehr schön. Ach, gucke mal. Genau, ein Fluss ist eher V-förmig. Ne? Der frisst sich praktisch ja gerade unten rein. Der fließt ja die ganze Zeit da unten. Und ne? Von dort aus geht die meiste Energie aus. Und beim Gletscher, das Eis ist ja träge. Das ist ja relativ, ja gut, er fließt auch. Ne? Aber nicht so wie der Fluss, nicht so fokussiert. Und das ist eher U-förmig. Da hat man runde Täler.
V und U, offenbar.
Ganz genau. Und was ich auch noch, eine ganz interessante Erosion, von der ich gelesen habe, ist eine Erosion am Meeresgrund. Und da gibt es sogenannte Suspensionsströme oder trübe Ströme. Und das ist faszinierend. Muss man sich unbedingt, also wenn man sich dafür interessiert, unbedingt mal ein Bild angucken. Genau, trübe Strom. Das ist sedimenthaltiges Wasser, also Wasser, wo kleine Partikel drin sind. Dadurch, dass Partikel da drin sind und die Partikel Erde ist ja schwerer als Wasser, das heißt, diese sedimenthaltigen Wasserschichten sind schwerer, die fließen also unten am Meeresgrund entlang. Und gerade an unterseeischen Hängen fließt dann, wie bei so einer Lawine, wenn das einmal durch zum Beispiel ein Erdbeben losgelöst wurde, fließt dann so ein Sedimentstrom runter. Und das wird dann, löst dann neue Sedimente. Das wird dann zu einer richtig großen Lawine, die dann erst ganz weit unten am Meeresgrund sich wieder abflacht. Und dadurch können sich ganze unterseeische Canyons bilden, wie man die auch auf der Oberfläche finden kann.
Verrückt. Ihr seht den Nils leider nicht, eben hat er immer in seinem Sessel hier gemümmelt und jetzt, wo es um die anderen Formen der Erosion geht, da sitzt er waagrecht und senkrecht und haut hier die Fakten raus. Also super interessant. Einmal musst du jetzt aber noch erklären, Erosion in der Medizin, was ist damit gemeint?
Ja, das ist im Grunde auch eine Abtragung. Also ich hatte es zum Beispiel bei Zähnen, gibt es eine Erosion, wenn, habe ich jetzt mich nicht so tief eingelesen, wenn der Schmelz, glaube ich, abgetragen wird durch bestimmte Einwirkungen. In der Technik gibt es auch zum Beispiel eine Turbine, die dann durch das Wasser wird das angegriffen und das ist dann die Erosion mit dabei. Also im Grunde immer, wo irgendetwas irgendwo von abgetragen wird. Ich habe noch eine letzte Art der Erosion und das ist die Bio-Erosion. Kannst du dir vorstellen, was hinter dem Begriff steht?
Kann ich mir leider gar nicht vorstellen.
Bio, Lebewesen, Leben, das ist nämlich Erosion, die von Lebewesen ausgelöst wird. Und das ist zum Beispiel, passiert das bei Korallen. Ne, gibt es einige Tiere, sowas wie Seeigel zum Beispiel, die dann ganz langsam irgendeine harte Substanz, also zum Beispiel die Koralle, anfangen zu zersetzen. Oder harte Muschelschalen, die von irgendwelchen Meeresbewohnern langsam zersetzt werden. Für unseren Garten natürlich weniger relevant. Deswegen hier nur kurz als Randnotiz.
Unser Garten haben wir jetzt schon länger verlassen. Aber ist auch interessant.
Ja, wer weiß, also vielleicht hat ja auch jemand einen Garten, der ans Meer grenzt oder der Garten ist teilweise im Meer integriert und dann könnte das ja durchaus interessant sein.
Wir haben Zuhörende über den ganzen Globus verteilt.
Genau, wenn ihr mehr über Erosion wissen möchtet, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil im Kapitel 8 vom Permakultur Designers Manual von Mollison, was wir auch nach und nach erkunden und als längere, intensivere Podcast-Folge hier hochladen werden wir darauf nochmal intensiv eingehen. Da geht es nämlich um den Boden.
Abschließend noch eine Frage, die den Nils und mich in den letzten Tagen viel beschäftigt hat. Und zwar geht es um das Thema Salz im Kochwasser von Nudeln, Kartoffeln, Reis und Co. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer welche Seite vertritt, sondern einfach mal eure Sicht der Dinge erfragen. Und zwar bei Spotify kann man ja inzwischen so Umfragen einstellen. Ich habe eine Umfrage in die Spotify-Beschreibung gepackt. Stimmt mal gerne ab, ob ihr Salz in euer Nudel-, Reis-, Kartoffelwasser tut oder ob ihr es ohne Salz genießt. So, das war's von der heutigen Folge, Nils.
Sehr schön. Damit würde ich sagen, hoffe ich, ihr habt einiges gelernt. Ich habe wieder einiges gelernt. Der Franz weiß sowieso schon alles.
Hey, gar nicht. Erosion in der Medizin kannte ich auch noch nicht.
Sehr schön, sehr schön. Dann würde es uns freuen, wie gesagt, wenn ihr uns positiv bewertet bei der Podcast-Applikation, die ihr nutzt. Ihr könnt es doch gerne in der Nachricht schreiben an podcast@keep-it-grün.de oder auf Instagram. Oder bei YouTube kann man unter den Videos kommentieren, da antworten wir auch drauf. Da könnt ihr natürlich dann Fragen oder auch Anregungen, irgendwelche Themengebiete, die euch interessieren oder ob ihr noch mehr über die Bioerosion erfahren möchtet. Alles das könnt ihr uns mitteilen. Damit hoffe ich, dass ihr eine schöne Woche habt und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.